braucht es Sex für eine gute Beziehung? Und die dann erklärt, auf ich weiß nicht wie vielen Seiten, dass das total überbewertet ist heute und dass Sexualität gar nicht so wichtig ist. Vor allem ist es wichtig, dass man es mit seinem Partner oder seinen Partnern abspricht und so und alle miteinander irgendwie dann doch glücklich sind, vielleicht auch ohne und so. Gott ist Sexualität mega wichtig und Gott ist Sex mega wichtig. So, er hat sich das ausgedacht, dass Mann und Frau so herrlich gut zusammenpassen. So, Bauchnabel auf Bauchnabel und so. Und Gott hat sich dabei was ganz Wundervolles gedacht. Und ihm ist es wichtig. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, wo es gar nicht mehr so einfach ist, da eine leichte Antwort drauf zu geben, nach dieser ganzen Frage von Sexualität und Geschlechtlichkeit und so weiter, weil so viel Verwirrung da ist und so viel Durcheinander. Ich würde gerne mal mit dieser Frau ins Gespräch kommen und sagen, sie hat da ganz, also ich habe nur einen Ausschnitt davon gelesen und ein bisschen was, ein Interview mit ihr und so. Aber an keiner Stelle erwähnt sie das, was ich gehört habe, nämlich dass ganz viel davon, dass junge Menschen, gerade viele junge Menschen, so Anfang 20 bis Mitte 20 keine Lust mehr haben auf Sex, damit zu tun hat, dass sie so viele Pornos geschaut haben, dass sie so viel Angst haben davor, was ihr Partner mit ihnen machen wird. Weil die Pornoindustrie so krass geworden ist, dass da so viele Szenen dargestellt werden, die so widerwärtig sind. Wo es nicht um Romantik geht und Kerzenschein und Vorspiel und eine schöne Zeit miteinander, sondern wirklich Abartiges. Und die Menschen das in ihrem Kopf haben und nicht mehr loskriegen und deswegen Angst haben vor Sex. Und deswegen keinen Sex. Nicht, weil sie keine Lust hätten oder kein Bedürfnis hätten, sondern weil sie Angst haben davor, was mit ihnen passiert, wenn sie mit einem Menschen ins Bett gehen. Und das finde ich so schlimm. Und damit hinein sagt Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Und vielleicht merken wir dann ein bisschen was davon, dass die Gebote von Gott nicht dafür da sind, unser Leben klein zu machen, unser Leben kaputt zu machen, unser Leben einzuschränken und einzugrenzen, sondern eigentlich sind die Gebote Gottes Gebote der Freiheit. Weil sie eine gute Ordnung hineinbringen in ein Gefühlschaos, in ein Kulturchaos, in einen gesellschaftlichen Kampf mitten hinein und zu sagen, Leute, es geht auch anders. Ich habe mir das anders gedacht, ich habe mir das anders gewünscht, ich habe mir das anders vorgestellt als das, was ihr da so lebt. Als wir im Sommer unterwegs waren, habe ich in der Zeit nochmal Apostelgeschichte gelesen und dann ist mir das so krass aufgefallen, als dann Petrus und Paulus unterwegs waren und so die ersten Gemeinden gegründet haben, dann kam ja auch so die Frage auf, was machen wir denn mit den Nichtjuden, die sich bekehren und die zur Gemeinde dazugehören? Müssen wir die jetzt beschneiden oder nicht, weil die Juden sind ja beschnitten und die Nichtjuden sind es nicht. Was ist denn jetzt so das Kennzeichen dafür, dass sie jetzt dazugehören, dass sie vom biblischen Bild her gesprochen aufgepfropft werden auf den Weinstock? Und dann gibt es also ein Apostelkonzil in Jerusalem, wo sich all die Apostel nochmal zusammensetzen, also die, die von Anfang an mit Jesus unterwegs waren, die von ihm ganz viel gehört haben, von Jesus ganz viel erlebt haben, die sich dann zusammensetzen und überlegen, was zählt denn jetzt für die Gemeinde? Was sind so die Basics, hinter die wir uns wirklich stellen? Und dann finde ich das total spannend zu lesen. Apostelgeschichte 21 zum Beispiel steht, es steht auch schon mal vorher in Apostelgeschichte 15, zweimal. Da heißt es, was die nichtjüdischen Gläubigen betrifft, solange wir von ihnen nur, was wir ihnen bereits in einem Brief mitgeteilt haben. Sie sollen nichts essen, Komma, das Komma ist an der Stelle wichtig. Sie sollen nichts essen, was Götzen geopfert wurde, Punkt 1, also kein Götzenopferfleisch. Sie sollen weder Blut noch Fleisch von nicht ausgebluteten Tieren verzehren. Das ist der Punkt Nummer 2. Und, was ist der Punkt Nummer 3, was ist das drittwichtigste sozusagen? Sie sollen nicht stehlen. Sie sollen nicht falsch Zeugnis reden. Sie sollen nicht begehren. Sie sollen sich gefälligst Bescheid benehmen. Nee, der Punkt 3 ist, und sich von aller Unzucht fernhalten. Das sind so diese Top 3 von den Jüngern, die mit Jesus die meiste Zeit verbracht haben, die dann herausgefordert werden zu überlegen, was zählt denn jetzt für Menschen, die jetzt zum Glauben kommen, die von jetzt an dazugehören wollen. Und sie sagen Punkt 1, kein Götzenopferfleisch, Punkt 2, kein Fleisch von noch nicht ausgebluteten Tieren und auch kein Blut und keine Unzucht. Das sind so die drei wichtigsten Dinge. Warum ist Gott das mit dieser Unzucht so wichtig? Weil letztlich ist das das Übertragene von du sollst nicht Ehe brechen. Das Übertragene vom Alten Testament hinein ins Neue Testament ist dieses Wort Unzucht. Und Unzucht ist alles, was irgendwie mit Sex außerhalb von Ehe zu tun hat. Und nochmal, Ehe in den Augen Gottes ist die feste Verbindung, das feste Verklebtsein von einem Mann und einer Frau. Und alles, was darüber ist oder noch nicht da angekommen ist, wenn da, also nur da, ist gelebte Sexualität von Gott heilig sozusagen. Selbst da ist es nicht immer heilig. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber alles außerhalb davon auf alle Fälle ist nicht heilig. Alles außerhalb davon ist in Gottes Augen nicht richtig. Jetzt könnte man sagen, das ist aber ganz schön Spielverderber und Spaßverderber, der Toms, was er da sagt da vorne. Aber so verstehe ich Gottes Wort. Wissend um die Gnade und wissend, dass sein Blut für alle meine Schuld und Sünde bezahlt hat, aber dafür darf ich trotzdem Schuld und Sünde beim Namen nennen und ihn um Vergebung bitten, auch ganz konkret. Und dann sagen, Herr, bitte vergib mir das, dass ich Ehe gebrochen habe, dass ich Unzucht gelebt habe oder lebe. Aber dann auch von Jesus mir zusprechen zu lassen und jetzt geh und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das, was er der Ehebrecherin Johannes 8 dann sagt. Nachdem sie alle steinigen wollen, spannenderweise wollen sie nur die Frau steinigen, warum sie nicht den Mann dazuziehen, weiß ich nicht. Aber sie wollen scheinbar nur die Frau steinigen und Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Predigt hier ist kein Steine werfen. Versteht es bitte nicht falsch. Ich will nicht Steine werfen, weil das nicht meine Verantwortung, nicht meine Aufgabe und so weiter ist. Aber ich will nochmal deutlich einfach sagen, worum es in meinen Augen Gott geht, wenn er von Ehe und Ehebruch spricht. Und euch gleichzeitig meine Tür ganz weit aufmachen. Ich lasse jeden bei uns zu Hause rein, weil in unserem Haus leben derzeit 6 Sünder. Da kommt es auf einen oder weniger auch nicht an. So, das ist so. Ja? Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Ich bin ja nicht besser, ich bin ja nicht heiliger, nur weil ich einen Bodycount von 1 habe, auf den ich sehr stolz bin. So, genau, also unter den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen zählt man die Menschen, mit denen man Geschlechtsverkehr hatte, in Bodycounts. Und dann hat man so einen Bodycount von 17, 34, 284 oder was auch immer, manchmal am Tag. Und meiner liegt bei 1. Und da bin ich Gott sehr dankbar dafür. Das ist nicht mein Tun. Das ist nicht so, ich hätte den schon ein paar Mal gebrochen, wenn Gott nicht dafür gesorgt hätte, dass dem nicht so ist und das nicht so geschehen darf, weil er einfach weise und klug ist in dem, wie er führt und leitet. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Du sollst nicht Ehe brechen. Ist auch deswegen so wichtig, weil das so ein Bild ist für, wie Gott sich Bündnis vorstellt mit uns. Nicht umsonst, glaube ich, ist in der Bibel die Rede, vor allem im Neuen Testament, von der Braut und dem Bräutigam im Hinblick auf die Gemeinde und auf Jesus. Und auch da gilt, wir sollten Jesus nicht fremdgehen. Wir sollten Jesus nicht betrügen, ihn hintergehen, heimlich rumflirten, weil er es vielleicht nicht mitkriegt. Was ich mir bei Gott nur sehr schwer vorstellen kann, dass er es nicht mitkriegt. Sondern wir sollen ihn ernst nehmen und ihn lieben von ganzem Herzen. Uns fernhalten von Unzucht. Fernhalten, steht da in der Apostelgeschichte, von Unzucht fernhalten. Das heißt nicht so ein bisschen flirten und dann rechtzeitig bremsen. Sondern fernhalten heißt fernhalten. Ja, das muss man eigentlich nicht übersetzen. Sondern sei halt schlau. Und wenn du da ein Problem mit hast, mit diesem Rumflirten, ob das jetzt in der realen Welt ist oder in der digitalen Welt, das macht keinen Unterschied. Wenn du da eine Schwierigkeit mit hast, dich fernzuhalten, dann such dir einen starken Menschen an deiner Seite, der dir da hilft. Ein Rechenschaftspartner oder Rechenschaftspartnerin. Ein Menschen, der mit dir durch dick und dünn geht sozusagen, der dir hilft, dich fernzuhalten von aller Unzucht. Und nicht da irgendwie mit dem Feuer zu spielen und am Ende den Brand nicht mehr gelöscht zu kriegen. Gott ist das mit dem Ehebruch auch deshalb so wichtig, weil er sich maximale Beziehung wünscht. Für dich. und für jeden einzelnen Menschen und auch für sich selbst im Hinblick auf die Gemeinde. Gott wünscht sich maximale Beziehung und deswegen sollte die Frage nicht sein, wie weit darf ich denn gehen? Das ist ja wie so ein Gummiband, ne? So, ich wollte eigentlich eins mitbringen, habe ich vergessen, wollte ich ans Kreuz festmachen und dann so weglaufen vom Kreuz und sagen, wie weit schaffe ich es denn, vom Kreuz wegzugehen, ohne dass das Gummiband reißt. Nee, das ist die falsche Einstellung. Die richtige Einstellung wäre, ich will gar nicht vom Kreuz weg, sondern ich will zum Kreuz hin. Ich will mich hinziehen lassen zu Jesus, ich will ihm näher kommen und nicht gucken, wie weit kann ich möglichst von ihm weg sein. Das ist schon so ein kleiner Spoiler übrigens für die Frauenstunde morgen. Herzliche Einladung dazu, wenn du eine Frau bist. Oder Pastor. Also Ehebruch will Gott nicht. Das findet er gar nicht gut. Im Heidelberger Katechismus ist die Frage 109. Da steht, verbietet Gott in diesem Gebot allein den Ehebruch? Nein, weil beide, unser Leib und unsere Seele, Tempel des Heiligen Geistes sind. Und darum will Gott, dass wir beide, also Seele und Leib, rein und heilig bewahren. Er verbietet deshalb alle zügellosen Taten, Gebärden, Worte, Gedanken, Begierden und alles, was den Menschen dazu reizen kann. Sex ist nicht erst Sex im Vollzug, sondern Sex beginnt schon viel, viel früher. Alle zügellosen Taten, Gebärden, Worte, Gedanken, Begierden und alles, was den Menschen dazu reizen kann. Was kann ich also tun, um nicht in diese Falle zu tappen, mit dem du sollst nicht Ehe brechen und hinterher sage, oh hoppla, es ist nicht das, wonach es aussieht. Was kann ich tun, damit ich da erst gar nicht reintappe? Das eine ist, Gott ernst nehmen und sein Wort, sich mehr mit seinem Wort beschäftigen, als mit allen möglichen anderen Wörtern. Ich habe so den, das kann ich gerade in dem Moment subjektiv und objektiv nicht unterscheiden, den Eindruck, dass der Stresspegel in unserer Ehe steigt, je länger wir nicht gemeinsam Wort Gottes gelesen haben. Und deswegen ist es gut und nützlich, das miteinander zu tun. Das gemeinsame Gebet soll nicht behindert werden. Wie heißt es da in 1. Petrus 3, Vers 7 ist es doch, oder? Bibel hoch, komm. Ah, ihr habt gar keine Bibel dabei, ist natürlich ohne Schwert aus dem Haus gegangen. Ne? Also, für euch Männer gilt, 1. Petrus 3, Vers 7, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind das Schwächere. Das kann man nochmal extra diskutieren, was damit gemeint ist von dem lieben Petrus. Und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen. Ist doch schön, ne? Dass die Frauen auch das ewige Leben geschenkt bekommen, sagt der Petrus. Damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Es gibt eine Möglichkeit, dass unsere Gebete vergeblich sind. Vielleicht wunderst du dich manchmal, dass Gott nicht so sehr auf deine Gebete antwortet. Und dann würde ich fragen, wie ernst meinst du es denn in der Nachfolge? Weil wenn ich hier 1. Petrus 3, Vers 7 so verstehe, wie ich es manchmal verstehe, dann gibt es da einen Kausalzusammenhang zwischen Gebet und Gehorsam, zwischen Nachfolge und mit Gott im Gespräch sein. Und ich wünsche uns, dass wir Gott wirklich ernst nehmen. Und dass wir Gott ernst nehmen in allen Bereichen unseres Lebens und keinen einzigen Bereich vor Gott ausklammern. Nicht den Bereich Finanzen, nicht den Bereich Sexualität, nicht den Bereich Ernährung, nicht den Bereich was auch immer, sondern dass wir alle Bereiche immer wieder vor Gott auch in sein Licht stellen und sagen, Herr, was willst du da, dass ich tun soll? Wo willst du mich verändern? Wo willst du mir helfen, weiterzuwachsen? Was kann ich da tun, um dir näher zu kommen und zu deiner Ehre zu leben? Also, Gott zuerst ist der erste Punkt. Ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, der gilt sowieso. Gott zuerst. Und wenn du verheiratet bist, dann sollte es auch so bleiben, dass Gott zuerst, nicht dein Ehepartner zuerst, sondern Gott zuerst. Und dein Partner an zweiter Stelle.